SRF 1.
SRF 1.
Ich spiele auch mal kurz einen Ausschnitt aus der Hitparade vor. Also nicht aus der von euch, aus einer anderen. Und ihr versucht einfach zu raten, um welches Land das sich handelt. Ist gern. Also. Also jetzt mal ehrlich, oder? Wenn da nicht die fremde Sprache wäre, dann würde ich kaum irgendjemand sagen, das ist die Hitparade von Japan, was nämlich war. Ein Land, das fasziniert, das unbekannt ist. Im Treffpunkt unternehmen wir eine kleine Reise auf Japan. Zusammen mit euch jetzt gerade zum Beispiel fährt Japan aber heute zu Japan neue Zeitrechnung an. Warum wird das genau vor sich geht, das klären wir in ein paar Minuten auf dem Eis. Nach Musik aus der Schweiz jetzt. Mark Sway, Severina. Severina.
To hold on to when
SRF 1 am Dienstagvormittag, die Sendung Treffpunkt, Thema Japan. Wir haben es vorher gerade in den Nachrichten gehört.
Mit einer Reihe von Ritualen hat Japans Kaiser Akihito seinen Rücktritt eingeleitet.
Genau, und ist jetzt da mit Ritual dran, aber das Amt abzugeben. Der Akihito tritt zurück, übergibt die Kaiserwürde, das Kaiseramt seinem Sohn. Der Sohn, der heisst Naruhito, ist ab morgen dann der neue japanische Kaiser. Das ist sogar für Japanerinnen und Japaner in der Schweiz ein ganz besonderes Ereignis.
Also die Kaiserwechsel, für mich ist eine neue Ära starten. Also ich finde, das ist für die Leute in Japan eine grosse Änderung, aber mit grosser Freude und Hoffnung, glücklich zu sein.
Oh, das haben wir noch gar nicht besprochen.
Der Kaiserwechsel für mich bedeutet viel. Es ist für mich ein Ende von einem Zeitgeist, der dicht verbunden ist mit eigenen Erfahrungen, in Bezug zu Japan. Und ich freue mich auch sehr auf die neue Ära Rewa.
Mit dem Kaiserwechsel fängt Japan eine neue Ära an. Und mit der neuen Ära eine neue Zeitrechnung. Bei mir im Studio ist die Literaturredaktorin Esther Schneider. Hat sich auf den Tag hin sehr intensiv mit der japanischen Mythologie und dem Kaiserhaus auseinandergesetzt. Esther, neue Zeitrechnung. Heisst das, mit dem neuen Kaiser fängt also morgen Japan quasi Stunde Null an?
Ja, das ist so. Es gibt natürlich beide Zeitrechnungen zu Japan, also unsere westliche mit dem Jahr 2019 und eben die japanische, die mit jedem Kaiser wechselt. Heute ist Japan noch das Jahr Heisei 31. Heisei ist die Zeitrechnung unter dem jetzigen Kaiser Akihito, der Name Akihito. Und er ist seit gut 30 Jahren im Amt und am Mond ist dann das Jahr 1 in der Ära Rewa.
Also, Heisei, Rewa, was bedeutet dein Name eigentlich?
Also, es ist so, es hat jeder Kaiser ein Motto in seiner Regierungszeit. Heisei vom abtretenden Kaiser hat Bedeutung von Frieden innen, Frieden aussen. Der Name der Ära unter dem neuen Kaiser ist Rewa und der Name ist Anfang April schon bekannt geworden. Und was er bedeutet, das hat mir der Rachi Steinecke erklärt. Er ist Japanologe an der Universität Zürich.
Ja, das haben sich viele Japanerinnen und Japaner auch gefragt, was das jetzt eigentlich genau bedeuten soll. Das zweite Zeichen, das besteht aus zwei Schriftzeichen, Re und Wa. Und das zweite Zeichen Wa ist sozusagen vertraut. Das ist ein Zeichen, das auch häufig einfach für Japan steht und wörtlich so etwas wie Übereinstimmung, Harmonie oder Friede bedeutet. Da kann man sich was darunter vorstellen. Das erste Zeichen Re ist ein bisschen schwieriger. Die meisten Leute denken da erstmal an Kombinationen wie Mere oder Hore. Das wäre also Befehl oder Erlass oder Gesetz oder sowas. Das klingt dann nach verordneter Harmonie und nicht so attraktiv. Allerdings ist es so, dass dieses Zeichen, wenn es am Anfang steht, dann bedeutet es häufig sowas wie schön oder strahlend oder auch erhaben. Und die Übersetzung ins Englische, die das Außenministerium gegeben hat, war dann Beautiful Harmony. Hat aber auch wieder Diskussionen hervorgerufen, warum man jetzt die Harmonie so stark in den Vordergrund stellen muss. Und das hat sich ja eben auch etwas mit den Problemen und Konflikten in der japanischen Gesellschaft zu tun.
Esther Schneider, ohne jetzt so groß in die Tiefe zu gehen, trotzdem ganz kurz, was für Probleme in der japanischen Gesellschaft sind da gemeint?
Also der Rachi Steinek spricht sicher zwei Sachen an, die im Moment Japan vor grosse Herausforderungen stellt. Erstens ist es eine veraltete Gesellschaft, das überfordert zum einen das Rentensystem, zum anderen fehlen die Arbeitskräfte, die sich um betagte Menschen kümmern. Und da stellt sich die Frage für Japan, ob man das mit mehr Zuwanderung kann und will lösen. Und das Zweite ist natürlich die Rolle der Frauen. Japan ist nach wie vor eine stark patriarchalisch gefärbte Gesellschaft. Und zum Beispiel für das Kaiserhaus stellt sich da auch die Frage, ob man die weibliche Thronfolge zulassen soll oder nicht.
Ab morgen haben wir in Japan eine neue Ära im Kaisertum über das japanische Kaiserhaus. Da weiss man ja nicht wahnsinnig viel. Also es steht kaum etwas in der Regenbogenpresse. Wie das jetzt mit uns vergleichbar wäre, da liest man ja ständig etwas über das britische Königshaus mit dem Prinz Harry und William und ihrer Prinzessin Kate und Meghan. Da gibt es regelmässig Berichte, aber Japan ist anders.
Stimmt, man sieht das Kaiserpaar höchstens mal bei einer Zeremonie oder nach der Katastrophe von Fukushima zum Beispiel, wo sich der Kaiser eines der wenigen Mal in einer Videobotschaft als Volk gerichtet hat und den Japaner und der Japanerinnen Mut zugesprochen hat. Der Kaiser lebt sehr zurückgezogen, abgehoben von Menschen und ihrem Alltag. Dazu muss man wissen, dass der japanische Kaiser laut Legende von den Göttern abstammt, und zwar von der Sonnengöttin Amaterasu. Der japanische Name für den Kaiser ist dann auch Tenno, was himmlische Herrscher bedeutet. Und der Kaiser, der hat zeitweise sogar gottähnlichen Status gehabt. Also vor allem am Anfang von der Kaiserzeit und dann ab dem 19. Jahrhundert wieder.
Also du sagst, er hat zeitweise gottähnlichen Status gehabt. Das heisst, das ist heute nicht mehr so?
Nein, das ist heute nicht mehr so. Das hat sich geändert am Ende des Zweiten Weltkriegs. Dortmals hat sich der Kaiser Hirohito, der Vater des heutigen Kaisers, auf Druck von den USA als Volk gerichtet und hat am Radio die bedingungslose Kapitulation bekannt gegeben. Das war übrigens das erste Mal, wo die japanische Bevölkerung die Stimme von ihrem Kaiser gehört hat. Und seither ist nicht mehr der Kaiser der Souverän, sondern das Volk. Und Japan ist heute eine parlamentarische Monarchie und der Kaiser hat keine politische Macht mehr. Seine Rolle ist eine rein symbolische.
Also rein symbolisch heisst der Kaiser als Symbol?
Ja. Doch, der heutige japanische Kaiser, der versteht sich auch laut Verfassung als Symbol des Staates und der Einheit des Volkes. Er gilt als Bewahrer von Traditionen. Er verkörpert so etwas wie so den Geist der Nation. Er ist auch für ganz viel Ritual zuständig. Mhm. Und der Kaiser Akihito, der morgen den Stab an seinen Sohn Naruhito übergibt, hat die Rolle immer sehr ernst genommen. Darum begegnet ihm die Bevölkerung auch mit grossem Respekt, vor allem weil er sich klar zur Demokratie bekennt und sich hinter die Verfassung gestellt hat. Es gibt allerdings zu Zeit in Japan politische Strömungen, die die Stellung des Kaisers wieder stärken, also ihn gern wieder so ein bisschen gottähnlicher gesächtet. Und darum wird auch wieder die japanische Mythologie darauf zurückgegriffen, die erzählt, dass der Kaiser von den Göttern abstammt. Das sind Legenden aus dem 8. Jahrhundert. Mhm. Und Japan ist übrigens die älteste Erbmonarchie der Welt. Die Ahnenlinie geht weit zurück bis ins Jahr 660 vor unserer Zeitrechnung. Und da wird der erste allerdings noch mythische Kaiser erwähnt. Der erste historisch beleidigte Kaiser, der hat es in der zweiten Hälfte vom 7. Jahrhundert gegeben.
Schöne Geschichte. Danke vielmals, Esther Schneider aus unserer Literaturredaktion Faszination Japan. Oder? Ein Land, das ist fasziniert. Mich nimmt Wunder, seid ihr schon gewesen? Was fasziniert auch? Was habt ihr mitgenommen? Erzählt mir davon, zum Beispiel via Mail ins Studio, srf1.ch und dann auf Mail ins Studio klicken. Oder ihr gebt schnell einen Funk, 0848 440 222. Alle Geschichten, alle Faszination Japan im Treffpunkt auf dem Eis.
It all begins with a...
Faszination Japan, Thema im Treffpunkt auf SRF 1 heute am Vormittag. Stefan Schmid, SRF 1-Hörer, habe ich am Telefon. Herr Schmid, guten Tag wohl.
Ja, aber anders.
Ja, wir haben gesagt, Sie waren im 79 in Japan.
Das ist richtig, 2 Monate auf einer Studienreise.
Und was hat er da so erlebt? Was hat er auch fasziniert?
Alle meine Kollegen sind auf Amerika in dieser Zeit. Und ich habe es nicht so mit Amerika und habe gesagt, bevor ich auf Amerika gehe, gehe ich auf Japan. Was habe ich dann gemacht? Mit meiner damaligen Freundin, 2 Monate. Wir haben das Glück gehabt, dass wir den Lorenz Stucki kennengelernt haben an einem Vortrag, der das Buch geschrieben hat, Japans Herzen denken anders. Und haben ihm dann gesagt, was wir im Sinn haben. Und dann hat er ein bisschen komisch reagiert und gesagt, das wird nicht gehen. Das können wir nicht machen. Weil mich hat die Architektur interessiert. Und dann muss man in die traditionellen Hotels, die heissen Ryokans. Und dort ist eigentlich hauptsächlich das Nachtessen angesagt. Und nicht unbedingt, man übernachtet dann noch, aber nicht ein Hotelaufenthalt in unserem Sinn.
Aha.
Und das hat tatsächlich 2 Monate bis auf einmal super funktioniert.
Das ist ja sehr gut. Und so ein Lieblingsbild, das er mitgenommen hat von Japan, gibt es da eins? Also bei mir ist immer so, es prägt sich dann irgendetwas im Kopf. Hat es bei euch etwas gegeben?
Das ist so. Und zwar, wenn wir mit Bus und Bahn über Land gefahren sind, ist das unvergesslich, das Bild von den Reisfeldern. Das kräftige Grün unter den Innenhäusern mit dunklem Holz, Zederholz sehr oft verbaut worden. Und die weißen Papierwände. Also es ist wirklich, es war ein Märchen, es war traumhaft schön.
Danke vielmals, Herr Schmidt. Hat er einen Einblick gegeben in eure Erinnerung? Einen schönen Tag wünsche ich.
Wenn Sie auch wieder
hören. Wir haben ein Mail bekommen ins Studio von der Brigitte Müller, wo sie schreibt, die Faszination Japan kann man nicht in Worte fassen, man muss sie erleben. Ich war letztes Jahr zur Kirschblütenzeit dort, einfach nur super schön. Und vielleicht hat das auch mit der reichen Kultur zu tun. Vielleicht sogar mit der Entstehung von Japan, wo übrigens so soll gegangen sein.
Auf der schwebenden Himmelsbrücke stand einst das Götterpaar Izanami und Izanagi. Sie blickten hinunter auf das endlose blaue Meer. Und sie fragten einander, ob es wohl ein Land gibt in den unendlichen Fluten? Also stießen sie den himmlischen Juwelenspeer nach unten und suchten danach. Sie rührten das Wasser auf. Das Salzwasser, das von der Spitze des Speeres herabtröpfelte, gerann und formte eine Insel. Sie stiegen hinab und errichteten einen Himmelspfeiler, der Himmel und Erde verband. und sie bauten ein Haus in der Mitte der Welt. Sie vereinigten sich und zeugten die Inseln Japans. Und die Göttin Izanami gebar die Dinge der Welt. Die Berge, die Bäume, die Tiere zu Land und zu Wasser und alle anderen Götter.
So soll das gegangen sein mit der Entstehung von Japan. Schöne Geschichte, oder? Es nimmt sich unerwischt, wenn man zum Beispiel heute zu Japan in der Weltstadt Tokio lebt. Es gibt einen bekannten Schweizer, der zum Teil in Tokio lebt, seit kurzem, und zwar der ehemalige Fernsehmoderator Patrick Rohr, der als Fotojournalist unterwegs war, in Japan Doc-Filme gemacht hat. Findet ihr übrigens einen Link dazu unter srf1.ch im Internet. Mit ihm reden wir in ein paar Minuten, wie das ist in dem Tokio im Jahr 2019.
When you're feeling times of trouble, when you're feeling insecure, when you're lost inside and have nowhere to turn, when you look into the future and your writing's on the wall, it's the fear of falling staring at us all. And if your world has not turned out to be what you planned, then come with me. We can leave the world behind. You never know what we can find. Together we can take the time and make it right. Together we can take the time and make it right. No matter what you're feeling, no matter what you need, if you believe in love, then you'll succeed. We all have our illusions, we all have our own dreams. There's times when life's just not what it might seem. We can leave the world behind. You never know what we can find. Together we can take the time and make it right. We can leave the world behind. Whatever you got on your mind, together we
SRF 1. Mama got a note here from the Harper Valley PTA. Well, the note said, Mrs. Johnson, you're wearing your dress is way too high. It's reported you've been drinking and are running around with men and going wild. And we don't believe you ought to be bringing up your little girl this way. And it was signed by the secretary, Harper Valley PTA. Surprised when Mrs. Johnson wore her mini skirt into the room. And as she walked up to the blackboard, I can still recall the words she had to say. She said, I'd like to address this meeting of the Harper Valley PTA. Well, there's Bobby Taylor sitting there, and seven times he's asked me for a date. Sure seems to use a lot of ice whenever he's away. And Mr. Baker, can you tell us why your secretary had to leave this town? And shouldn't Gwyneth Jones be told to keep her window shades all full completely down? You'll smell Shirley Thompson's breath, you'll find she's had a little nip of gin. And then you have the nerve to tell me you think that as a mother I'm not fit. Well, this is just a little Peyton place and you're all Harper Valley hypocrites. No, I wouldn't put you on because it really did, it happened just this way.
Dienstagvormittag, Piazza Fels. Verkehrsinfo SRF von 10.30 Uhr. Es liegen zurzeit keine Meldungen über größere Störungen vor. Und wir sind voll und ganz in der Faszination Japan in der Sendung Treffpunkt heute am Vormittag auf srf1.ch zum Beispiel. Findet ihr den Link zur Dokumentation «Fokus Japan» unterwegs mit Patrick Rohr. Der ehemalige Fernsehmoderator ist heute unter anderem Fotojournalist und Autor vom Buch «Japan, abseits von Kirschblüten und Kimono», das er zur Sendung gemacht hat. Und er wohnt heute auch zum Teil in Tokio, wo er im Moment gerade ist. Jetzt Nachmittag um 5:30 Uhr. Patrick Rohr, herzlich willkommen in der Sendung Treffpunkt.
Ohayo gozaimasu, Michael-san. Das heisst so viel wie guten Morgen, Michael. Ja, wir haben tatsächlich schon 5:30 Uhr, es ist neblig. Es regnet den ganzen Tag schon ein bisschen, irgendwie gar kein Kaiserwetter, trotz dem Wechsel, der bevorsteht.
Eine Reportage gemacht, eine Reise durch Japan mit vielen Bildern und jetzt plötzlich zum Teil sogar in Tokio wohnhaft. Da scheint es jemand um den Ärmel ziemlich eingenommen zu haben.
Und dabei habe ich eigentlich im Leben gar nicht auf Japan wollen. Ich bin immer ein neugieriger Mensch gewesen, wahnsinnig gerne gereist. Ich reise als Fotojournalist in ganz viele Länder, aber ein Land ist nie auf meiner Bucketlist gestanden, auf der Liste, die ich unbedingt hin wollte, nämlich Japan. Ich habe immer gefunden, ein bisschen komische Leute, ein bisschen komisches Land, eine Kultur, die völlig unzugänglich ist, da wollte ich nie hin. Bis ich mich vor 3 Jahren habe reden auf eine private Reise und dann hat es mir tatsächlich brutal den Ärmel genommen.
Und wegen was denn? Also was ist die Faszination Japan?
Ja, es ist, wie soll ich das sagen, mal sicher ein ganz wichtiger Punkt, die unglaublichen Gegensätze, die hier aufeinander klatschen in einem Land auf der Insel von ungefähr 3000 Kilometer Länge. Also der offensichtlichste Gegensatz ist zum Beispiel moderne und Tradition. Man kann in Tokio vor einem Schaufenster durchlaufen, wo die modernsten elektronischen Sachen ausgestellt sind und vor dem Schaufenster steht vielleicht ein Barley, Mann, Frau im Kimono. Das ist nicht irgendwie ein Folklore oder irgendeine lustige Tracht, das ist etwas, was die Japaner noch lebend und sie vereinigen die Gegensätze wahnsinnig stark in sich. Aber es sind auch die übergeordneten Gegensätze. Zum Beispiel steht das Land vor gewaltigen Herausforderungen. Es ist immer noch die drittstärkste Wirtschaftsnation von der Welt, hat aber grosse Probleme im Moment wirtschaftlich. Korea holt massiv auf, Taiwan zum Beispiel. Und Japan will sich nicht so richtig modernisieren, weil man keine Ausländer ins Land will lassen. Der Ausländeranteil beträgt 1,7%. Es gibt eine gewaltige Überalterung. Es gibt Berechnungen, die sagen, bis 2050 ist ein Drittel von der Bevölkerung, die jetzt gerade noch 126 Millionen ist, ist weg, ist gestorben und man will trotzdem sich nicht aufmachen. Also die Gegensätze, dass die Herausforderungen, die das Land davor steht, die haben mich so mal als Grosses wirklich angezogen. Und im Kleinen sind es viele schöne Sachen, wie zum Beispiel, man darf in Japan öffentlich nicht rauchen, auf der Straße wird nicht geräucht, aber in den Beizen wird Paft nicht schöner. Und das Essen ist so wahnsinnig gut. Also es sind ganz viele Sachen, das Unergründliche von den Menschen. Ich kann jetzt stundenlang schwärmen.
Ich habe den Titel schon gesagt, abseits von Kirschblüten und Kimono. Was erlebt man jetzt in Japan abseits von Kirschblüten und Kimono, also weg vom Touristischen?
Ja, es gibt tatsächlich die touristischen Anziehungspunkte, wo im Moment 30 Millionen Menschen im Jahr hingehen. Das ist übrigens eine Vervierfachung von der Zahl von Touristen im Vergleich zu den letzten, vor 10 Jahren. Also da hat eine gewaltige Explosion stattgefunden. Die Regierung will das auch, dass es mehr Touristen gibt. Die Touristen werden recht gut gelenkt. Die gehen zwar die offiziellen Sachen anschauen. Man sieht den Fuji, man sieht die Tori, das sind da die roten Eingänge zu den Schreinen zum Beispiel. So. An die Ort gehen Touristen und wenn man ein bisschen abseits von diesem Pfad ist, dann trifft man ein Volk, das sehr ein nachdenkliches Volk ist. Leute, die sich viel Gedanken zum Leben machen und eine unglaubliche Passion haben für alles, was sie machen. Also ich habe als Beispiel, ich habe einen Maskenschnitzer kennengelernt, der macht so Holzmasken für ein traditionelles Theater, Nordtheater heisst das. Das wäre jetzt wieder ein halbes Buch wert, eine uralte Geschichte, Jahrhunderte alt, das ist genau in der Tradition. Der Mann hat mir erzählt, dass er 15 Jahre lang in die Lehre gegangen ist, zum Lehren die Maske zu schnitzen. Und erst nach 10 Jahren hat er überhaupt zum ersten Mal dürfen, selber sich so eine Maske wagen. 10 Jahre lang. Also dann, wenn so ein Pubertierender quasi in die Lehre geht, ab 50 bis 25, hat er nur zugeschaut, wie man die Maske macht. Und dann hat er zuerst mal in die Hand genommen und mit 30 war er ein Ausgelehrer gewesen. Und dann ist jetzt 66 und hat gesagt, er sei noch lang nicht perfekt. Also er müsse noch einen weiten Weg gehen, bis er es wirklich kennt. Solche Sachen, die haben mich unglaublich fasziniert.
Ein Einblick in ein bisschen anderes Japan vom Patrick Rohr, der zum Teil in Tokio lebt. Und jetzt wollen wir natürlich dann auch noch wissen, wie das denn ist, zu Tokio zu leben. In so einer riesen Stadt mit 40 Millionen Menschen. 40 Millionen Japanerinnen und Japaner. Erzählt er auch in ein paar Minuten hier auf dem Eis.
Stehst mal verloren, z'mitz im Kraut. Und der Traum von gestern ist heute schon kaputt. Kein Pflaster am gebrochenen Herz. Auch alle Schilder zeigen abwärts. Ich bin da, ich bin da, ich bin für dich da. Ich bin da, ich bin da, ich bin für dich da. Ist das Glas seit Tagen schon leer? Und der Holzbalken auf deiner Schulter schwer? Auf der Arbeit oder in den Schuhen brauchst du mal ein Feuerwerk statt ein Schaukostüm. Verschickst dein Herz, aber wer will schon ein Kalt? Machst da und dort und hier und alles dafür und heb
Nebst dein Ohr an die geschlossene Tür. Ich bin da, ich bin da, ich bin ging für dich da. Ich bin da, ich bin da, ich bin ging.
Leave them kids alone.
Dienstagvormittag auf dem Eis. 18 vor 11, wie er heisst, von der grossen Faszination von einem Fernoland von Japan, wo ja, wir haben es schon gehört heute in der Sendung, eine neue Zeitrechnung anfängt mit dem Wechsel vom Kaiser. Übrigens, wenn auch das Thema interessiert, srf1.ch, da haben wir auch ganz viele verschiedene Zeitrechnungen von der Welt aufgelistet und erklärt, warum die in diesen Ländern so rechnen oder in diesen Kulturen, wie es aber rechnend. Und wir haben jemand in der Leitung, der total fasziniert war von dem Japan. Und das eigentlich ursprünglich aus der Arbeit raus, der ehemalige Fernsehmoderator Patrick Rohr, heute Fotojournalist, ist in Japan unterwegs gewesen. Fokus Japan unterwegs mit Patrick Rohr hat die Sendung geheissen. Der Link zu der euch auf srf1.ch. Und inzwischen lebt er zum Teil sogar in Tokio. Jetzt müssen wir natürlich schon wissen, Patrick Rohr. Leben in Tokio, geht das so also einfach?
Ja, zum Glück kann ich ein bisschen etwas durch das Job. Es gibt mir immer wieder Aufgaben. Zum Beispiel eine ist, jetzt gerade aktuell zwei Fotoausstellungen arbeiten, die ich demnächst mache, über Japan. Eine übrigens der Foto Münsingen und eine in Deutschland. Dadurch habe ich die Möglichkeit, wirklich so ein bisschen einzudringen in die Gesellschaft, Menschen kennenzulernen. Und sonst, nein, sonst wäre es überhaupt nicht einfach. Also die ganz grosse Herausforderung ist zum Beispiel die Sprache. In Japan reden ganz, ganz, ganz wenig Leute eine andere Sprache als Japanisch. Also mit Englisch kommt man nicht wahnsinnig weit. Und das führt also in einer Millionenmetropole, knapp 40 Millionen Menschen leben hier in Tokio, zu sehr lustigen, zum Teil absurden Situationen. Und ich laufe regelmässig auf. Gestern habe ich zum Coiffeur wollen. Dann hat man mir so ein Blatt entgegengestreckt, dass in dem Laden niemand Englisch rede. Und dann habe ich meine paar Brocken Japanisch, die ich inzwischen gelernt habe, genommen und wollte sagen, ich würde gerne einen Termin machen. Und dann haben sie gewunken und so geht das, ob ich mich nicht würde verstehen. Am Schluss bin ich ohne Termin zu dem Geschäft aus und habe jetzt immer noch relativ lange Haare. Aber sonst muss ich sagen, was das Leben wahnsinnig einfach macht, ist in Tokio, die Stadt ist unglaublich organisiert. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Und wahrscheinlich würde es gar nicht funktionieren, dass 40 Millionen Menschen zusammenleben, ohne dass man irgendwie jemals das Gefühl hat von Dichtestress. Ich meine, in der Schweiz, da jammern wir über Dichtestress mit 8 Millionen Menschen. In Tokio lebt auf einem Gebiet, wo ein Viertel so gross ist wie die Schweiz, fünfmal so viele Menschen. Und es ist so organisiert, man steht an für die Bahn, man lässt sich den Vortritt jederzeit, für den Bus steht man an. Es ist perfekt organisiert, Menschen sind rücksichtsvoll, es lebt sich immer relativ gut.
Aber es heisst ja immer, die Kultur in dem Japan, die Verhaltensregeln sind total anders. Stimmt denn das oder stimmt das nicht?
Mal, das stimmt. Also das ist etwas vom wo ich mir jetzt noch ein bisschen entschlüsseln, obwohl ich schon einige Sachen inzwischen kennengelernt habe, ich glaube, so ein bisschen das oberste Gebot ist, dass man lernt Luft lesen in Japan. Das ist so ein Ausdruck, der sagt, dass man eigentlich das muss klären, was die Menschen nicht explizit sagen. Und das macht zum Teil Kommunikation zusätzlich, also wenn man dann mal die Sprache kennt oder einen Übersetzer dabei hat, recht schwierig, weil man tut nie so direkt sagen, was man eigentlich meint. Also ein schönes Beispiel für mich ist, ich gerade regelmässigen Japanischkurs und da haben wir das Wort gelernt, das heisst Musukashi. Musukashi heisst schwierig, wenn man es so übersetzt. Und dann hat ein Mitstudent von mir gesagt, ja, aber in dem Betrieb, den ich arbeite, da heisst sie Musukashi immer, it's impossible, das geht absolut nicht. Und dann hat die Lehrerin gesagt, ja, wenn man in Japan eben sagt, es ist schwierig, heisst das übersetzt, es geht absolut nicht. Und so müssen wir wahnsinnig gut hinhören, was der Mensch eben jetzt ganz genau will sagen. Ich habe nicht immer ganz ein offenes Ohr für die Sachen und laufe durch das dann gelegentlich auch ein bisschen drin. Weil ich halt, ich habe es lieber explizit, ich habe es lieber so, dass ich draus komme. Und ich checke dann nicht sofort, wenn, zum Beispiel in der Lade kürzlich, habe ich etwas gefragt und dann hat die Person zu mir gesagt, sumimasen, choto, was wörtlich übersetzt heisst, Entschuldigung, ein bisschen schwierig. Und dann habe ich gedacht, ja gut, ein bisschen schwierig, das kann man ja lesen. Dann ist die Person weggelaufen und ich bin stehen geblieben. Und dann ist die Person irgendwas, weil Minuten später zurückgekommen und dann hat sie mich gefragt, ob sie mir helfen kann mit etwas. Und dann habe ich gesagt, nein, ich warte immer noch auf die Lesung von der Frage, die ich gestellt habe. Und dann hat sie gesagt, sollen wir es sehen? Dann hast du nicht geschnallt, die hat das nicht, das geht nicht, Punkt. Aber ich jetzt nicht können sagen. Also das ist wahnsinnig schön.
Also man sagt nie Nein zu Japan.
Genau, man sagt nie Nein und man sagt nie genau, was man eigentlich findet und es ist etwas Faszinierendes und Irritierendes, wie das Land überhaupt sehr viel Faszinierendes und sehr viel Irritierendes hat.
Der Patrick Rohr, direkt aus Tokio jetzt gerade, wo es am Abend Viertel vor sechs ist. Jetzt gibt es bald Apero in dem Fall, oder?
Ja, jetzt gibt es wahrscheinlich bald einen Sake. Im Moment sind sowieso alle am Festen. In Japan ist Golden Week, das ist sowieso die verordnete Woche Ferien. Im Ende April, Mai jeweils. Und dieses Jahr ist die Woche verlängert wegen Kaiserwechsel. Also die Leute sind wirklich am Feiern. Die Straßen sind voll, überall sind Stand zu Stand. Man trifft sich, man geht uns in den Park. Man hat das normalerweise nur während dem Hanami, also der Stand, wenn die Kirschblüte blühen, dass die Leute in den Park sitzen und riechen. Und jetzt hat man so einen Golden Week wieder zusätzlich, weil es eben bis zu 4 gibt, nämlich der Kaiserwechsel.
Also dann, ganz einen schönen Abend, kann ich jetzt mal am Vormittag sagen, auf Tokio. Danke vielmals, Patrick Rohr, wo ist direkt zugeschaltet.
Danke, herzlich. Arigato gozaimasu. Arigato gozaimasu.
SRF 1 Sendung Treffpunkt zur Faszination Japan. Und die Frage an euch ist, habt ihr auch noch Bilder im Kopf, Erinnerungen an das faszinierende Land? Erzählt mir das 0848 440 222.
Gueule de métèque, de juif errant de pâtre grec, et mes cheveux aux quatre vents. Avec mes yeux tout délavés, qui me donnent l'air de rêver, moi qui ne rêve plus souvent. Avec mes mains de maraudeurs, de musiciens et de rôdeurs, qui ont pillé tant de jardins. Avec ma bouche qui a bu, qui a embrassé, mordu, sans jamais assouvir sa faim. Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec, de voleur et de vagabond. Avec ma peau qui s'est frottée au soleil de tous les étés et tous ceux qui portaient jupons. Mon cœur qui a su faire souffrir autant qu'il a souffert sans pour cela faire en histoire. Avec mon âme qui n'a plus la moindre chance de salut pour éviter le purgatoire. Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec et mes cheveux aux quatre vents. Je viendrai ma douce Cathy, mon âme sœur, ma source vive, je viendrai boire tes vingt ans. Et je serai prince de sang, rêveur ou bien adolescent, comme il te plaira de choisir. Et nous ferons de chaque jour toute une éternité d'amour, que nous vivrons à en mourir. De chaque jour d'une éternité d'amour.
Die Sendung heisst Treffpunkt. Thema ist die Faszination. Japan, ein Land, das fasziniert, irritiert und überrascht. Alles Mögliche. Die Elisabeth Gurtner zum Beispiel von Zürich habe ich am Telefon. Frau Gurtner, schönen guten Tag.
Grüß Herr Brunner.
Ihr seid mal eine Woche in Japan gewesen, das stimmt,
ja,
oder?
Ja, Ja, ja.
Und er hat gesagt, es hat mich wahnsinnig fasziniert, verschiedene Sachen, nämlich?
Ja, sehr verschiedene Eindrücke. Also ich bin von Japanerinnen ein bisschen umgeführt worden, neben der Tagung, wo ich war. Und das sind so viele Eindrücke, dass eine Woche mir gerade gelenkt hat, zum Verdauen. Also was mich vor allem beeindruckt hat, die hohe Achtsamkeit, oder? Wo die Rücksicht, es sind so viele Leute und wie das alles organisiert ist und rücksichtsvoll ist, niemand stolz einander an. Und sie haben ja sehr Achtung vor dem Alter. Es ist irgendein der Tag des Alters gewesen, oder? Zum Beispiel. Sie haben sehr Achtung vor den alten Leuten. Und die Sauberkeit ist enorm. Oder? Ich war in einem grossen Bahnhof in Tokio. Wir sind auf den Shinkansen zugegangen. Das ist ein Boden. Das ist so super mit diesen vielen Leuten. Also man könnte essen vom Boden, oder?
Mhm.
Und in einem Ryokan sind wir auch gewesen. Das ist enorm, wenn man bedient wird von diesen Frauen in diesen traditionellen Kleidern, wo immer der Kontakt zu ihm halten. Sie gehen rückwärts raus, oder zum Beispiel, wenn sie ihm serviert haben. Und was mir auch aufgefallen ist, dass sie sehr scheuch, eben ist vorhin gesagt worden, dass sie viele gar nicht Englisch können. Jetzt an dieser Tagung, viele sind trauen sich gar nicht mit dem zu reden, weil sie sich so, auch wenn sie ein bisschen Englisch können, oder? Weil sie schämen sich, oder? So Scham, denke ich mir, ist wahrscheinlich auch ein Thema für Japaner.
Mm-hmm. Man merkt richtig schön, was für eine Begeisterung ihre Eltern tragen, Frau Gurner.
Ja,
wie das also, alles schön in einem Schwall kommt. Danke vielmal für den Einblick.
Bitte, gern geschehen.
Ich wünsche euch ganz einen schönen Tag. Merci.
Danke gleichfalls. Adieu, Brunner.
Jetzt habe ich noch den Freddy Peter am Telefon. Ist ein bisschen länger als eine Woche in Japan gewesen, Herr Peter, oder?
Ja, ich war 10 Jahre in Japan.
10 Jahre?
Davor 10 Jahre, davor 6 Jahre in Tokio und 4 Jahre in Osaka.
Und deckt sich jetzt das, was Patrick Rohr vorher erzählt hat, zum Beispiel von Tokio, deckt sich das mit eurer Meinung?
Ja, ich bin natürlich schon vor mehr als 20 Jahren dort gewesen. Dort ist es noch viel traditioneller gewesen zu meiner Zeit. Und Englisch haben noch viel weniger Leute können als heute. Aber ich habe dort am Flughafen gearbeitet. Ich habe die Arbeitswelt kennengelernt von den Japanern. Und die ist absolut diszipliniert gewesen. Da hat man können den Leuten sagen, was man will haben. Und dann hat man eigentlich können zurücklehnen und warten, bis es fertig ist.
Und das ist ja gabig, oder?
Das war eine ganz gute Arbeitsgesellschaft, das muss man sagen.
Sonst ganz allgemein, also ihr habt natürlich Japan, nehme ich an, euch anders kennengelernt als das, was die meisten kennenlernen. Was ist die Seite von Japan, die ihr habt mitgenommen ins Leben?
Also was ich mitgenommen habe, ich habe ja das ganze Land kennengelernt, vom Norden bis im ganzen Süden runter. Und ich habe vor allem auch die ganze Geschichte von Japan studiert und gelernt. Und vor allem dann auch die Kriegsgeschichte. Und da muss man einfach sagen, bei den Japanern, in der Schule wird nichts gelernt, was von 1930 an passiert ist bis 1945. Das ist ein Thema, das totgeschwiegen wird. Und das kann man auch mit den Leuten diskutieren und man kommt dann eigentlich gar nicht weit. Selbst wenn man die japanische Sprache kann, da kriegt man gar nichts raus. Und das finde ich ein bisschen schade, dass die Zeit eben gar nicht aufgearbeitet wird.
Hm. Gibt's auch etwas Positives, was ihr mitgenommen habt?
Ja, positiv ist alles. Das ganze Land am liebsten würde ich wieder hergehen und dort bleiben. Das ist die ganze Gesellschaft, die dort ist, die Pünktlichkeit, die Arbeitsamkeit und das ganze interessante Land, das man besuchen kann. Wenn man in Tokio lebt, dann ist das natürlich etwas ganz anderes, als wenn man dann rausgeht ins Land. Dort ist es noch viel, viel traditioneller, als was es in Tokio ist.
Danke vielmals, Freddy Peter. Hat uns ein bisschen erzählt, einen Einblick gehabt, wie alle 10 Jahre waren. Ganz schönen Tag wünsche ich. Merci.
Ihnen auch. Danke, Herr Brunner. Auf Wiedersehen.
Und möglicherweise habt ihr jetzt Lust bekommen auf Japan. Jetzt ist es nicht ganz so einfach, dass man einfach gerade sofort ins Flugzeug sitzen und auf Japan fliegen kann, ich weiss. Aber Ich kann zum Teil ein bisschen virtuelle Reise machen. Auf srf1.ch unter der Sendung Treffpunkt hat es ganz viele Sachen für euch. Es hat ein Reportage zum Beispiel drauf. Es hat Informationen zum Visumsystem von Japan. Ihr seht Japan als Land der Roboter, ganz im Gegensatz zum Japan vom Kaiser und der Mythologie. Alles zu finden auf srf1.ch im Internet unter der Sendung Treffpunkt.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.